Sebastian.
Hi, Ismene.
Hallo. Hallo, was? Ihr da draußen.
Eine freundliche Begrüßung, oder?
Ja, voll.
Da brechen die Wolken auf.
Ja?
Ja.
Findest du?
Finde ich schon.
Da brauchst du aber nicht viel bei dir.
Naja, es kommt ganz drauf an. Wenn du nicht viel bist, Ismene, dann weiß ich nicht, was viel sein soll.
Okay, hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Psychiatrie-Podcasts Jung und Freudlos.
Ja, wir funken wieder aus der Uniklinik in Freiburg, aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Und ihr erinnert euch bestimmt, wir haben ein neues Zeitalter eingeleitet und eine ganze Reihe neuer Folgen angekündigt. Und das ist jetzt die erste.
Genau, heute wollen wir darüber sprechen, was gibt's Neues bei der Depression. Und bevor ihr in unserem Experteninterview erfahrt, was es Neues gibt, erfahrt ihr von uns erstmal, was es Altes gibt zur Depression.
Richtig.
Und wir stellen uns kurz noch vor, oder?
Ja.
Mir gegenüber, neben einer riesigen Topfpflanze, sitzt Sebastian. Sebastian ist Psychiater und leitet eine Tagesklinik in einer Stadt. Nicht allzu weit, aber doch ganz schön weit von Freiburg.
Ich glaube schon okay, wenn wir Karlsruhe sagen.
Gut, es ist
überhaupt
Karlsruhe.
Nicht verboten.
Die Stadt der Dampedeis.
Genau, die Fächerstadt, ja. Und mir gegenüber sitzt Ismene. Ihr kennt Ismene bestimmt schon aus zahllosen Folgen. Ismene ist auch Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, arbeitet an der Uniklinik in Freiburg als Funktionsoberärztin und ist momentan noch in Elternzeit.
Ja. Gut. Tja, Sebastian, wir haben vor Ewigkeiten eine Folge aufgenommen zur Depression.
Richtig.
Die Folge heißt Depression. Und sie ist sehr lang. Wir
Richtig.
Haben in aller Ausführlichkeit damals erklärt, was eine Depression ist. Und jetzt geben wir uns ungefähr 5 Minuten dafür, das nochmal zu erklären.
Genau, wir wollen mit euch einen Deep Dive in das Thema Depression machen, aber nur einen Short Deep Dive. Und wollten euch einmal näher bringen, was sich eigentlich hinter dem Begriff Depression verbirgt. Denn der Begriff Depression ist ja durchaus ein häufiger, aber auch oft missverstandener Begriff, nicht wahr?
Das stimmt. Genau, die Depression ist eine psychische Störung, eine der häufigsten, die es gibt. In Deutschland leiden ungefähr 5 Millionen Menschen an der Depression. Und Hashtag not just sad. Es geht hier nicht nur um Traurigkeit, was eines der häufigen Missverständnisse ist.
Ja, und wenn ich kurz hinzufügen darf, in diesem Jahr leiden 5 Millionen an einer Depression, nicht insgesamt, sondern in einem Zeitraum von 12 Monaten. Das heißt, über mehrere Jahre hinweg betrachtet, dürften das nochmal deutlich mehr sein. Das ist also ein sehr, sehr wichtiges Krankheitsbild und auch einer der häufigsten Behandlungsanlässe in Krankenhäusern und Praxen überhaupt.
Genau. Die Symptome der Depression sind vielfältig. Wir versuchen sie einmal für euch aufzulisten. Also häufig sind Stimmungssymptome wie zum Beispiel gedrückte Stimmung und der Verlust von Freude oder Interesse an Sachen, die vorher Spaß gemacht haben und interessant waren.
Richtig. Meistens beklagen Betroffene auch keine Energie mehr zu haben oder keinen Antrieb, so nennen wir Psychiater das. Es liegt also ein Antriebsmangel vor.
Es gibt viele Symptome, die körperlich anmuten, wie zum Beispiel Schlafstörungen oder Veränderung von Appetit und Gewicht.
Ja, oder zum Beispiel Konzentrationsstörungen, die sehr, sehr häufig sind.
Genau, die ich gerade habe. Ja. Genau, oft verändert sich das Selbstwertgefühl im negativen Sinne. Es gibt vermehrt Schuldgefühle und Sorgen.
Mhm. Betroffene beklagen Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit bis hin zu Gedanken, nicht mehr weiter leben zu wollen, was teilweise auch in der schlimmsten Konsequenz einer Depression münden kann. Ein Selbstmordversuch oder einem Selbstmord, Suizid genannt.
Die Diagnose einer Depression kann gestellt werden, je nachdem, wie ausgeprägt diese Symptome sind und wie lange sie dauern. Also eine depressive Episode dauert mindestens 2 Wochen.
Richtig. In der Regel dauert eine Depression so gemittelt 3 bis 6 Monate. Aber hier muss ich auch gleich die Bremse reinhauen. Das ist einfach nur ein statistischer Wert und hat wenig individuelle Aussagekraft.
Ja, zum Glück gehen depressive Episoden eigentlich von alleine wieder vorbei. Auf der anderen Seite ist es aber umso besser, je früher sie behandelt werden, weil es ansonsten doch ein Risiko gibt, dass sie chronisch verlaufen, also nicht mehr von alleine vorbeigehen.
Ja. Was sind eigentlich die Ursachen für eine Depression? Und hier gibt es eine komplizierte und eine leichte Antwort. Und ich finde die leichte Antwort schön. Wir wissen es einfach gar nicht.
Das ist ja aber leicht gemacht.
Sehr leicht, nicht wahr?
Ja, eigentlich wissen wir es nicht, aber es gibt Modelle, um zu erklären, woher eine Depression kommt. Ich glaube, Sebastian hat in der alten Folge, wie in ungefähr jeder alten Folge von uns, immer sehr gerne das multifaktorielle Entstehungsmodell erklärt.
Richtig, da sprechen wir von biopsychosozialen Entstehungsfaktoren, das heißt Faktoren, die in der Biologie des Menschen liegen. Das kann von Genetik bis Umwelteinflüsse, Gifte oder organische Erkrankungen reichen, hin zu psychologischen Einflussfaktoren, die viel natürlich mit unserer Entwicklungsgeschichte, mit emotionalen und kognitiven Kompetenzen zu tun haben, hin zu sozialen Faktoren.
Mhm. Genau, das heißt, auf eine gewisse genetische Veranlagung kommen dann diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, oder belastende Ereignisse und die anderen genannten Umweltfaktoren. Und wenn man dann mit der Lupe reinzoomt, kann man sich auf molekularer Ebene auch noch das Neurotransmittermodell zu Gemüte führen. Also da gibt's Vorstellungen davon, welche Neurotransmitter, wenn sie zu viel oder zu wenig da sind, psychische Störungen verursachen. Bei den Depressionen ist ja ganz bekannt die Serotonin-Mangelhypothese, wobei wir eigentlich ja auch schon wissen, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Aber es ist eben ein Modell, wie man versucht hat, sich zu erklären, warum unter anderem auch Serotonin-Wiederaufnahmehemmer als Medikamente wirken.
Richtig. Ein neuerer Begriff in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Neuroplastizität. Diese beschreibt die Möglichkeit des Gehirns, auf Veränderungen zu reagieren. Und das tut das Gehirn eigentlich ständig. Das ist auch die Funktionsweise des Gehirns, dass es sich andauernd verändert und in der Lage ist, seine Strukturen zu verändern. So funktioniert Gedächtnis, so funktioniert Wahrnehmung, so funktioniert Bewusstsein. Das Ganze ist nur so unfassbar komplex, dass es uns eigentlich nach wie vor nicht wirklich gelungen ist, das irgendwie anständig abzubilden, zu reproduzieren oder ähnliches.
Also hier Work in Progress in der Forschung. Wie kann man Depressionen behandeln, Sebastian?
Es gibt zwei wesentliche Möglichkeiten der Behandlung einer Depression. Das sind einmal eine medikamentöse Therapie und die sogenannte Psychotherapie.
Je nachdem, wie schwer die Depression ausgeprägt ist, werden das eine oder das andere oder beide Therapieverfahren empfohlen. Und selbstredend gibt es bei der Psychotherapie zig mögliche Unterformen, welche Therapie man machen kann. Gibt spezielle Verfahren für episodische Depressionen und spezielle Verfahren für chronische Depressionen, die keiner der klassischen Therapieschulen angehören. Aber genau, es ist ein relativ unübersichtliches Feld der Psychotherapieverfahren.
Ja, und doch sind die Ansprechraten bei Psychotherapie recht gut, so wie auch bei den Medikamenten, muss man sagen. Hier gibt es auch verschiedene Medikamentenklassen, die sich vor allem durch ihre Nebenwirkungen entscheiden. Also eine medikamentöse Therapie bei Depressionen wird häufig am Auftreten von Nebenwirkungen entschieden. Man versucht, eine nebenwirkungsfreie oder nebenwirkungsarme Therapie zu etablieren, die eine gute Alltagsfähigkeit ermöglicht.
Und während die Medikamente ziemlich schnell helfen, hilft die Psychotherapie sehr nachhaltig.
Wobei wir auch bei Medikamenten die Erwartungen dämpfen müssen. 2 bis 3 Wochen dauert der Wirkeintritt eines antidepressiven Medikaments nach Erreichen der entsprechenden Dosis. Also auch ein Medikament muss erstmal auf eine Dosis aufdosiert werden. Es ist üblich bei allen Antidepressiva, dass diese eingeschlichen werden und dadurch verzögert sich natürlich dieser Effekt etwas.
Es gibt noch weitere Therapieverfahren. Es gibt zum Beispiel Effekte von Tageslicht auf depressive Symptome oder von Schlaf beziehungsweise Restriktion von Schlaf, also weniger schlafen, eine Nacht durchmachen und genau, Schlafentzugstherapie nennen wir das auch. Und dann gibt es noch die sogenannte Elektrokonvulsionstherapie. Willst du erklären, was das ist?
Ja, es ist ein Verfahren, was eher selten angewendet wird. Dafür, wenn es angewendet wird, sehr, sehr gute Erfolgsraten hat. Steht in einem sehr, sehr schlechten Ruf, weil es tatsächlich heute noch in der Filmindustrie in vielen Fällen angewendet wird als eine Foltermethode. Das ist natürlich in keinster Weise der Realität entsprechend. Also eine Elektrokonvulsionstherapie ist tatsächlich folgendermaßen, es wird ein epileptischer Krampf im Gehirn ausgelöst. Das Ganze findet aber unter OP-Bedingungen statt, das heißt unter einer vollständigen Anästhesie, unter Muskelrelaxation, in Anwesenheit von NarkoseärztInnen und PsychiaterInnen, und ist eine klinisch wirklich erprobte, sichere Methode, mit einem guten Ansprechen. Aber wie ihr vielleicht euch auch schon denkt, es ist eine Narkose notwendig und genauso wie Operation versucht man auch dieses Verfahren eben erst dann zur Anwendung zu bringen, wenn wirklich nichts anderes mehr geholfen hat. Und das ist meistens relativ spät der Fall. Darüber hinaus gibt es mittlerweile auch noch ein paar andere Entwicklungen in der Behandlung von Depressionen, die tatsächlich erwähnenswert sind. Es gibt ein weiteres Stimulationsverfahren, was deutlich smoother in der Anwendung ist. Das Ganze nennt sich RTMS, das ist die repetitive transkranielle Magnetstimulation. Das Ganze findet über eine Magnetspule statt, die einfach nur über dem Hinterkopf platziert werden muss. Da gibt es mittlerweile viele Verfahren, um möglichst effektiv einzelne Hirnareale zu stimulieren, und die Erfolgsraten werden auch immer höher dieses Stimulationsverfahrens, und auch auf der medikamentösen Schiene hat sich was Neues getan. Es gab jetzt wirklich über einen Zeitraum von 25, 30 Jahren eigentlich keine Innovation mehr im Bereich der antidepressiven Medikation. Mit dem Medikament Esketamin ist jetzt etwas Neues auf dem Markt erschienen, wozu wir auch eine eigene Folge gemacht haben mit Klaus Normann. Das verlinken wir euch auch gerne nochmal in den Shownotes. Dort wird das ausführlicher vorgestellt, und die Anwendung dieses Esketamins stellt einen komplett neuen Wirkansatz dar, und deswegen gibt es nun einige Hoffnungen auf in Zukunft erscheinende Präparate.
Mhm. Ich glaube, ihr seid jetzt einigermaßen fit, um zu erfahren, was sich ansonsten Neues in der Depression ergibt. Oder was sagst du, Sebastian?
Ja, ich denke, wir können uns jetzt auf jeden Fall gleich entspannt anhören, was sich denn eigentlich jetzt in der Klassifikation vor allem aus der Sicht von Profis verändert hat. Grundsätzlich, wenn euch das Thema interessiert und ihr noch einen tieferen Einblick erhalten wollt, können wir euch nur unsere alte Depressionsfolge empfehlen. Die ist tatsächlich sehr umfangreich. Viele der Informationen, die wir dort präsentieren, sind auch nach wie vor aktuell. Vor allem psychotherapeutische Aspekte werden dort auch nochmal genauer erläutert.
Und genau, hört euch ganz entspannt das Interview an gleich. Ihr werdet vielleicht merken, dass der ein oder andere Fachbegriff fällt. Wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir da besprochen haben, dann dürft ihr uns auch gerne kontaktieren. Ihr dürft es gerne auch in langsamerer Geschwindigkeit und mehrfach anhören, wenn es euch beim ersten Anhören kompliziert erscheint.
Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr am Ende einer solchen Folge noch nicht genug über das Thema Depression verstanden habt oder gehört habt, dann kann ich euch beruhigen. Das liegt in der Natur der Sache. Es ist ein riesengroßes, weites Thema und es lässt sich nicht erschöpfend in anderthalb Stunden behandeln. Also seid auf der Suche nach anderen Quellen, hört euch um und blickt einmal in unsere Shownotes, da sind viele interessante Sachen verlinkt.
Dann bis zum nächsten Mal.
Viel Spaß mit dem Interview.
Also wir können ja auch nicht alles wissen. Gibt's die? Was? Aber wer schönes du wissen?
Das Experteninterview.
Ja, und jetzt sitzen wir hier mit unseren beiden Gästinnen. Genau. Wen haben wir denn da, Ismene?
Ja, es ist eine große Ehre. Ich stelle unsere erste Gästin vor. Das ist Frau Professor Elisabeth Schramm. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, Leiterin der Sektion Psychotherapieforschung an unserer Klinik, hat zahlreiche wissenschaftliche Publikationen verfasst, hat maßgeblich dazu beigetragen, die Therapieverfahren für Depressionen namens IPT und CBESP in Deutschland zu etablieren, ist auch Vorsitzende der jeweiligen Dachverbände und ist Mitherausgeberin des Lehrbuchs, das umbenannt wurde, da muss ich mich immer konzentrieren, Psychiatrie und Psychotherapie, Klinik und Therapie psychischer Störungen. Bei uns im Volksmund bekannt als der Berger, aber dazu kommen wir gleich noch. Herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass du da
Danke.
Bist.
Danke.
Ja, und der Berger, damit darf ich gleich weitermachen. Ich darf begrüßen Professor Matthias Berger. Er ist emeriter ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Bis 2016 war er auch unser Chef, Ismene, und ist jüngst für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden mit der Wilhelm-Griesinger-Medaille von der DGPPN, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, für seine zahlreichen Verdienste um die wissenschaftliche Etablierung von Schlaf- und Psychotherapieforschung. Außerdem ist er auch verantwortlich für bedeutende berufspolitische Entwicklungen wie die Verknüpfung von Psychotherapie und Psychiatrie sowie die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Außerdem ist Professor Berger Autor diverser Bücher und unter anderem Schöpfer des Berger. Und dass das uns allen, fast allen zumindest, ein Begriff ist, das sagt eigentlich schon genug. Herzlich willkommen, Professor Berger.
Vielen Dank. Kleine Korrektur.
unter den Medizinern mehr als der dicke Grüneberger bekannt.
kleine Ergänzung zum dicken Grüneberger, der erscheint jetzt in der 7. Auflage im Elsevier Verlag. Das wollte ich noch erwähnt haben, falls jemand den dicken Grüneberger immer noch nicht findet mit den bisherigen Angaben.
Und der eben jetzt auch andere Autoren hat. Herr van Els, Frau Schramm und ich. Ich bin also in die zweite Reihe gerückt als Emeritus.
Sehr gut. Worüber sprechen wir heute?
Erstmal wollen wir unsere Gäste etwas besser kennenlernen, habe ich gedacht, oder
Ismene? Okay, alles klar. Ich stelle dir mal eine Kennenlernfrage. Lisa, was ist die längste Strecke, die du jemals mit dem Reisebus gefahren bist?
Ich glaube nach Assisi.
Oh, wie lang fährt man da?
Wirklich lang, weil man dauernd Pausen machen muss. Das ist vorgeschrieben. Boah, es hat sich fast einen Tag hingezogen.
Jetzt muss ich mal ganz blöde fragen, wo ist denn Assisi eigentlich?
In Italien.
In Italien? Genau. Eher im Süden, oder?
Eher in der Mitte.
In der Mitte, okay.
Ja, ich habe vorhin über die Frage nachgedacht, die ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich dachte, mit der Schule macht man ja alle möglichen absurden Reisen mit dem Bus und das vergisst man dann irgendwann. Aber Assisi, das ist eine ordentliche Strecke.
Ja, aber eine sehr schöne auch.
Sehr gut und sehr
nachhaltig. Kann ich nur empfehlen.
Ja, vielen Dank.
Mit Pausen am Autogrill. Okay. Professor Berger, ist Ihnen schon mal was richtig Gruseliges passiert?
Was Gruseliges?
Ja.
Uiuiui. Was Gruseliges. Eigene Peinlichkeiten, dass man irgendwie. Ich habe mal bei Besuch meiner damaligen Schwiegereltern mit ihrem Freund, der ein Künstler war, auf die Frage, warum diese große Sanduhr da oben auf dem Schrank im Flur steht, gesagt, ach, den Kitsch haben wir mal rausgestellt. Und dann merkte ich, hatte was Furchtbares gemacht. Es war von dem Künstler. Das war gruselig.
Okay.
Das hängt mir noch Jahrzehnte nach.
Das ist ja tatsächlich gruselig, ja.
Machen sie manchmal noch nachts auf und werden rot.
Ja. Ja.
Okay.
Sehr schön, das sind die Gedanken, die uns nachts heimsuchen.
Mhm.
Ja.
Gut, wir möchten heute inhaltlich darüber sprechen, was es Neues gibt bei der Depression. Das heißt, was gibt's Neues bei der Klassifikation? Wir sprechen über Änderungen in ICD-11, wir sprechen aber auch über die Versorgung und was es da Neues gibt.
Richtig. Und wir wollen mal anfangen noch mit dem alten System. An der Art, wie die Depression nach ICD-10 klassifiziert wurde, hat sie beide da denn eigentlich irgendwas gestört?
Also mich hat immer diese Symptomzählerei gestört. Mhm. 1, 2, 3 und dann aus den Nebensymptomen, dann hatte man die wieder vergessen und dann musste man wieder nachgucken und dann war das sehr artifiziell, ob es nun mittelschwer oder schwer war, und das fand ich einfach wirklich albern und bin froh, dass das in ICD-11 geändert ist. Dann fand ich das Fehlen von Bipolar 2 absurd. Und das Dritte, was auch besonders absurd ist, dass es die chronische Depression nicht gab, obwohl die so eine extreme Bedeutung hat.
Mhm. Das sind schon 3 Dinge.
Ja, das würde ich auch am ehesten bemängeln, weil ich auch viel Forschung zu dem Bereich mache. Und wir greifen dann einfach auf DSM zurück, weil da ist chronische Depression eben eine eigene Kategorie. Und in ICD-10 kann man nur die Dystemie und selbst die diagnostizieren oder kodieren. Und selbst die ist also unzureichend beschrieben.
Mhm. Weil sie eigentlich auch von der Verlaufsform her zu leicht ist, um das wiederzuspiegeln, was die chronische Depression meinen soll.
Ja.
Mhm. Mhm.
Und reine Dystemie, also nur Dystemie, das gibt so gut wie gar nicht. Also jeder, der einen dystymen Verlauf hat, in 95% der Fälle fropft sich irgendwann eine major depressive Episode auf. Mhm. Und von daher ist es auch, also diese Kategorie nicht so brauchbar.
Mhm. Dann machen wir doch direkt weiter mit dem, was sich geändert hat. Also ich habe verstanden, es hat sich geändert, dass man jetzt die chronische Depression auch als schwere chronische Depression kodieren kann. Die kann man jetzt diagnostizieren. Und ich habe rausgehört, dass sich was an der Art und Weise, wie man die Depression anhand ihrer Symptome diagnostiziert, verändert hat, dass man weniger Nebensymptome zählen muss. Können Sie uns erklären, wie das jetzt funktioniert, Herr Berger?
Ja, es ist noch immer kategorial. Es ist nicht wie bei den Persönlichkeitsstörungen plötzlich dimensional, was viele gefordert haben, sondern es gibt schon eine Zäsur. Das ist noch nicht depressiv, das ist leicht, das ist mittel, das ist schwer. Aber es wird insgesamt eben mehr der Gesamteindruck. Sind die Symptome schwer und vor allen Dingen ist die Funktionseinbuße, die ich durch die Depression habe, leicht, mittel oder schwer, sodass es mehr ein globaler Eindruck gibt. Und das, was mir besonders gut gefällt, ist, dass früher gab es eben diese drei Hauptsymptome und dann 6 Nebensymptome gleich oder 7. Sie merken schon, selbst ich bin unsicher. Und dann musste man so zählen. Und jetzt ist es so, dass man zwar, dass die Symptome aufgeteilt werden in affektive, kognitive und neurovegetative. Dann macht es auch plötzlich Sinn. Dann ist es inhaltlich gefüllt. Es muss eines dieser Entry-Level-Symptome, der Hauptsymptome vorhanden sein, eben niedergeschlagene Stimmung und Interesseverlust. Aber dieses Fatigue, diese Antriebsstörung, die ist rausgenommen, weil die viel zu unspezifisch ist und ist unter die neurovegetativen Symptome. Und so kann man mehr vom Gesamteindruck, vor allen Dingen über die Funktionseinbußen, den Schweregrad bestimmen und nicht eben nach Abzählen von Symptomen, die man dann immer wieder nachgucken muss, weil man sie, gehört das dazu, gehört es nicht dazu.
Ja, das tröstet mich ein bisschen, dass Sie das auch nicht immer auswendig wissen. Okay, ich glaube, das klang jetzt wahrscheinlich für manche ZuhörerInnen etwas kompliziert. Ich weiß aber nicht, ob ich es besser und einfacher ausdrücken könnte. Also affektive Symptome, die Stimmung betreffende Symptome gibt's, also gedrückte Stimmung. Dann die kognitiven, das heißt also das Denken betreffende, sowas wie Konzentrationsstörungen. Und neurovegetativ, ist glaube ich das komplizierteste Wort, das bedeutet was genau?
Schlaf, Essen, Gewicht und eben aber auch Antrieb. Die werden da zusammengefasst. Und unter den kognitiven eben, wie Sie gesagt haben, Konzentrationsstörungen, aber eben vor allen Dingen auch Hoffnungslosigkeit im Hinblick auf die Zukunft.
Mhm. Okay, also keine Haupt- und Nebensymptome mehr, sondern 3 Cluster. Und wie entscheide ich jetzt, ob genug Symptome erfüllt sind für eine Depression?
Dann muss ich eben schon nochmal durchdeklinieren. Es gibt schon Haupt- und Nebensymptome, aber es gibt eigentlich nur diese, die nennen die Entry-Level-Symptome. Das ist eben niedergeschlagene Stimmung und Interesseverlust an den Dingen, die einem normalerweise wichtig sind und von denen muss nur eines vorhanden sein.
Okay.
Das ist auch wichtig, um abzugrenzen gegen Stimmungsschwankungen, die jeder Mensch hat, aber die man noch nicht als Krankheit bezeichnen sollte.
Und von den anderen gibt es auch eine Mindestanzahl?
Da sind es 5.
Okay, das ist eine Handvoll. Das kann man sich, glaube ich, dazu merken.
Ja, kann man sich jeden Finger markieren. Ja. Und der Schweregrad, wie wird der denn jetzt genau bestimmt anhand der Funktionseinschränkungen?
Ja, vor allen Dingen, dass keines der Symptome eben stark ausgeprägt ist. Dass mittelschwer wäre oder moderat wäre das einige. Und bei dem schweren Depression sollten eigentlich alle Symptome, die vorhanden sein, die sind auch einen Schweregrad haben, dass sie wirklich massive Funktionseinschränkungen bedeuten, dass die Menschen nicht mehr arbeiten gehen können, dass sie ihren Interessen nicht mehr nachgehen, eventuell das Bett nicht mehr verlassen, also massiv beeinträchtigt sind. Das macht Sinn.
Okay.
Also das für die schwere Depression. Okay, und dann kann ich kodieren, ob diese schwere Depression jetzt akut oder chronisch verläuft. Das ist sehr praktisch. Und ich habe gelesen, dass sich auch, was die Angstsymptome in der Depression betrifft, was verändert.
Ja, das ist auch sehr wichtig, dass Sie das erwähnen. Also früher spielte das so keine große Rolle, das konnte man diagnostizieren, aber eben war viel zu wenig betont. Jetzt ist es ganz massiv in den Vordergrund geschoben, weil eben sehr, sehr viele depressive Angsterkrankungen haben. Und da gibt es eben 3 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass die Angsterkrankung selber so stark ist und eigenständig, dass sie die Diagnose erfüllt, dann hat man eine Komorbidität, hat man 2 Diagnosen. Mhm. zweite Möglichkeit ist, dass man zwar eine schwere Depression hat oder Depression hat und die Angstsymptome aber nicht so stark sind, dass sie eine eigene diagnostische Abgrenzung ermöglichen. Und das kann man dann über einen sogenannten Qualifier, kann man sagen, Depression mit Angst und eventuell sogar mit Panikstörungen. Also die Angst wird wesentlich deutlicher charakterisiert. Und die dritte Möglichkeit ist, dass beides vorhanden ist, gemischt depressive und Angstsymptome, aber beide nicht den Schweregrad haben, um eigenständige Diagnosen darzustellen. Das ist vor allen Dingen eben für die hausärztliche Medizin bedeutungsvoll, weil da sehr viele Patienten sind, die diese Mischung haben und die eben von der primärärztlichen Versorgung eben auch entsprechend behandelt werden sollten. Mhm. Da kommen wir wahrscheinlich nachher noch darauf bei den Leitlinien, dass das besonders hervorgehoben wird.
Ich möchte auch gern noch ergänzen, wir haben also in unseren Studien mit depressiven Menschen ist die höchste Komorbidität eben mit Angsterkrankungen, Angststörungen. Und das ist auch eher die Regel als die Ausnahme. Also die meisten, vor allem chronisch Depressive, bis zu 80% haben komorbide Diagnosen und da eben insbesondere die Patienten, die wir sehen, eben Angststörungen.
Mhm. Das heißt, das ist echt eine wichtige und wissenschaftlich auch fundierte Neuerung, dass das umsortiert wurde mit den Ängsten und der Depression. Okay. Mhm.
Meine Schwierigkeit als Praktiker war ja immer, dass wenn Patienten schon mehrere Behandlungsverläufe durchlaufen haben und sich an der Depressionssymptomatik zwar etwas verändert hat, aber die Depression eben noch nicht remittiert ist, ist es mittlerweile auch möglich, das zu berücksichtigen in der Kodierung?
Ja, das früher gab es eben nur diese Dichotomie krank, gesund. Und da ist jetzt Gott sei Dank, weil es auch völlig abwegig ist, ist dieses Charakteristikum der Teilremission eben eingeführt worden. Und das sind eben, das ist auch sehr wichtig, weil diese Patienten eben eine deutlich schlechtere Prognose haben und wesentlich mehr gefährdet sind, eben auch wieder eine schwere Depression zu entwickeln, sodass man die klinisch schon sehr in den Fokus nehmen sollte und sie wirklich so lange versucht zu behandeln, bis sie wirklich frei von Symptomen sind.
Bei einer richtig schweren Major-Depression, da wird bei uns in der Mittagskonferenz öfter gefragt, ist die denn mit somatischem Symptom oder ist das eine melancholische Depression? Das sind ja so ein bisschen fachige Begriffe. Wenn ich es richtig verstanden habe, ändert sich auch da was.
Ja, da haben Sie wieder einen guten Punkt getroffen. Das Wort so mit somatischen Symptomen war eigentlich saublöd. Das war einfach nur blöd. Ja, weil schon leichte Depressionen beim Hausarzt, die haben eben sehr häufig somatische Symptome.
Genau, kurz eingehakt, also den Körper betreffende Symptome, Schmerzen oder sowas.
Schwindel, Muskelsteifigkeit oder was auch immer.
Tinnitus.
Herzrhythmusstörungen zum Beispiel hat man sehr leicht bei, auch schon bei leichteren Depressionen. Und da ist man jetzt zurückgekommen auf den wunderbaren Begriff der Melancholie, der ja nun eine sehr lange Tradition hat und der eigentlich gleichbedeutend ist mit endogene Depression. Man ist auf die frühere Definition und die entsprechende Benennung zurückgekommen. Das ist auch vernünftig.
Mhm. Das müssen wir aber auch unbedingt erklären, weil ich finde ja, der Begriff Melancholie, der führt einen so in die Irre, weil ich würde damit eher sowas Schwermütiges verbinden, aber es meint ja eben eher sowas Körperliches, also Schlafprobleme oder morgens zu früh aufwachen, das ist damit jetzt gemeint, oder?
Das meint doch nur die schwarze Galle.
Das ist
richtig, so früher bei Dürer gibt es ja auch die Melancholie, das Bild, da war das mehr so für Schwermut des Intellektuellen und irgendwas, wo einen großen Erkenntnisgewinn hat, aber es hat sich eben in den letzten 100 Jahren eigentlich eingebürgert, das Endogen, das besagt eben sowas über die Äthiopathogenese aus dem Inneren kommend, was nur wahrscheinlich nur Philosophen richtig verstehen können, so dass man diesen Begriff des Endogenen auch eher jetzt vermieden hat. Und mit dem Melancholie, da weiß eben jeder, das ist eine fremdartige Depression. Das ist das Besondere daran. Jeder von uns kennt depressive Verstimmungen mehr oder weniger, aber wenn plötzlich jemand richtig melancholisch depressiv ist, dann ist es ein ganz fremder Zustand, eben diese völlige emotionale Reaktionslosigkeit, das Erstarren, das nicht weinen können, das plötzlich nicht mehr denken können, das hat eigentlich nur noch sehr bedingt etwas damit zu tun, was jeder Mensch so unter depressiv versteht.
Mhm. Und was auch keinen irgendwie benennbaren Auslöser hat in der Situation. Genau.
Und meistens auch in der Behandlung dann nochmal andere Konsequenzen hat, weil andere Therapieverfahren aussichtsreich sind oder nicht.
Genau.
Ja, das finde ich auch noch mit. Also, oder so kann ich mir diese ganzen Änderungen auch am besten merken, wenn sie noch therapeutische Implikationen haben. Wir haben ja gerade über die Teilremission gesprochen und im Psychotherapiebereich würde man da eben viel mehr auch auf Erhaltungstherapie, zum Beispiel gibt es eben dieses Achtsamkeitsprogramm, was man da einsetzen würde, und es ist eben eine andere therapeutische Implikation als jetzt bei einer akuten Major Depression. Ja.
Mhm. Genau, wir kommen gleich zur Therapie. Eine Sache möchte ich noch besprechen zu den Änderungen in der ICD-11, und zwar für alle Frauen gibt es noch eine neue Diagnose, die im Prinzip jetzt Anerkennung gefunden hat durch die ICD-11. Welche meine ich?
Also das ist das prämenstruelle dysphorische Syndrom.
Genau.
Das war früher eben, das war total downgegradet. Mhm. Beschwerden im Zusammenhang mit der Menstruation. In Wirklichkeit gibt es Patienten, die darunter massiv leiden, die völlig unfähig sind, zur Arbeit zu gehen, am Familienleben teilzunehmen, die massiv in ihrem Denken eingeschränkt sind und wenige Tage nach Beginn der Menstruation, zack, hält sich wieder das Leben auf. Und das ist so eindrucksvoll. Das ist wirklich, wenn man Patienten öfter gesehen hat, die dieses Krankheitsbild haben, dann verdient es auf jeden Fall eine eigenständige Diagnose. Und du, Lissi, du hast schon vor 2-3 Jahrzehnten darüber auch in Amerika gearbeitet. Ne?
Ja, ja. Überhaupt haben die peripartalen Depressionen finden jetzt viel mehr Beachtung. Also da läuft auch jetzt viel, viel mehr Forschung, und das ist wichtig, obwohl auch Männer davon betroffen sind, also gerade von Postpartum-Depression. Aber dieses Thema ist sehr in, kann man sagen, im Moment. Haben wir auch bei unserem letzten Jahreskongress gemerkt, dass es da auch sehr viel mehr Veranstaltungen dazu gab.
Naja, spannend.
Falls das begrifflich noch nicht klar sein sollte, peripartal meint eben um die Geburt herum.
Genau.
Ja, da zählt zum Beispiel unter anderem die Wochenbettdepression dazu, die vielleicht manche hier schon kennen.
Also Schwangerschaft bis, das ist zum Teil ein bisschen unterschiedlich definiert, aber so in der Regel bis ein Jahr nach Entbindung.
Und die konkrete Änderung, die ich jetzt angesprochen hatte, bedeutet, dass man die prämenstruelle dysphorische Störung nach ICD-11 jetzt diagnostizieren kann. Das ging nach ICD-10 noch gar nicht. Ich meine, wenn du in Amerika geforscht hast, Lisa, nach DSM-5 ist wahrscheinlich sowieso wieder alles anders. Da gab es das wahrscheinlich auch schon länger.
Ja, also zumindest hat es Beachtung gefunden.
Ja, ja. Okay. Und bei uns dann irgendwann demnächst, wenn die Umsetzung folgt, auch. Wir haben ja über die Änderung in Bezug auf die chronische Depression gesprochen. Lisa, kannst du uns irgendwas zum Hintergrund dieser Änderung sagen? Also wie kommt es, dass man sich entschieden hat, jetzt die Diagnostizierbarkeit der chronischen Depression umzusetzen?
Weil sie einfach eine sehr große Bedeutung hat. Also zum einen sind das doch viel mehr Menschen davon betroffen, als man dachte. Früher hat man, also ein ganzes Stück früher, hat man wirklich noch gar keine Unterscheidung gemacht zwischen chronisch und nicht chronisch. Und auch heute muss man sagen, sowohl in der Forschung als auch in der Klinik wird es häufig nicht zum Beispiel extra gekennzeichnet, ob es sich um chronischen Verlauf oder um nicht chronische Depression handelt. Und weil auch die Behandlung bei chronischer Depression eine ganz andere Herausforderung ist und die Menschen auch wirklich anders behandelt werden sollten. Das schlägt sich ja jetzt auch in den NVOL-Versorgungsleitlinien nieder, dass man da mittlerweile auch diese Unterscheidung macht.
Okay. Frau Professor Schramm, die Psychotherapie ist ja Ihr Spezialgebiet, insbesondere der chronischen Depression. Warum ist es denn wichtig, da zwischen einer normalen und einer chronischen Verlaufsform zu unterscheiden?
Also ich würde es gar nicht unbedingt normal nennen.
Ja, das ist richtig.
Normal
ja.
ist schon bekannt, sondern wirklich eben nicht chronisch und chronisch. Und man weiß eben aus der Forschung, ist auch so in der Literatur dokumentiert, dass chronische Depressionen sich von nicht-chronischen durch eine ganze Reihe von therapeutisch wichtigen Merkmalen unterscheiden. Also das deutlichste wären frühe zwischenmenschliche Traumatisierungen oder, da gibt es viele Begriffe dafür, aversive Kindheitserfahrungen, also im Sinne von emotionaler Vernachlässigung, das ist so das häufigste, emotionaler Missbrauch, körperliche Vernachlässigung, körperlicher Missbrauch, also geschlagen werden beispielsweise, und auch sexueller Missbrauch. Und Personen mit chronischer Depression sind davon sehr viel häufiger betroffen, also eben auch so um die 75%, während es bei akut episodischen Depressionen eher so um die 50% auftritt und da auch nicht so deutliche Auswirkungen hat wie bei den chronisch depressiven Menschen. Und es wird eben in der Behandlung und muss auch oder sollte berücksichtigt werden, denn man weiß aus der Forschung, dass Menschen mit frühen Kindesmisshandlungen, also chronisch Depressive, eben besser auf Psychotherapie ansprechen, also vor allem auf spezifische Psychotherapie. Also ich habe da jetzt, wir haben es vorhin, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, das CBERSP im Hinterkopf, als zum Beispiel auf Monotherapie mit Medikation.
Mhm. Das ist ja total interessant, was du sagst, weil das heißt, die chronische Depression hat eine andere Ursache, oder also ich nehme mal an, dass diese aversiven Kindheitserfahrungen eine Mitursache sind der Depression.
Also von Ursachen sprechen wir im Depressionsbereich nicht so gerne, weil die bis heute einfach nicht völlig aufgeklärt sind oder definierbar sind. Wir wissen, dass es eine Vielzahl von Faktoren oder eben Ursachen gibt und dass frühe Kindesmisshandlungen auf jeden Fall einen Einfluss haben auf den Verlauf der Depression und dass eben chronisch Depressive ja auch einen viel früheren Beginn haben. Mhm. Also so bei unseren Studien war das so in der Regel mit dem 13. Lebensjahr, also schon sehr früh. Früh auch oft unbehandelt bleibt, weil es gar nicht erkannt wird. Beziehungsweise, weil man sich vorstellt, dass eben die Bezugspersonen oder die Sorgepersonen, die Eltern, wenn sie bei Eltern aufwachsen, und es handelt sich um frühe Vernachlässigung, eben auch gar kein, also das zum Teil gar nicht merken, dass ihre Kinder, dass da was nicht stimmt, dass die depressiv sind, dass die suizidal sind. Und ja, so kommt es eben dann auch schon gar nicht zu einer Behandlung. Und setzt sich dann einfach weiter fort.
Okay, also das heißt, so eine Art Elternhaus zu haben, ist eher ein Risikofaktor dafür, dass eine Depression chronifiziert, so könnte man es vielleicht sagen.
Ja, ich muss aber vielleicht jetzt auch, um das ein bisschen auszubalancieren, sagen, dass, also auch das konnten wir in unseren Studien auch besonders gut sehen, aber auch in anderen Studien, dass die Bezugspersonen auch eben meistens unter einer psychischen Erkrankung leiden. Also meistens eben auch Depression, aber auch Substanzabhängigkeit oder bipolare Störungen und da auch oft natürlich eingeschränkt sind und waren, ja, sich um ihren Nachwuchs wirklich auch ausreichend kümmern zu können.
Und derartige Beeinträchtigungen oder Belastungen machen ja natürlich was mit dem emotional-kognitiven Skillset und der sozialen Unterstützung, die verfügbar ist.
Absolut. Ja. Und das sehen wir genau auch eins zu eins in den Therapien. Ja, das sind dann Menschen, die von anderen, also die Prägungen haben, dass sie von anderen gar nichts zu erwarten haben, weil das ist das, was sie gelernt haben, ja, oder was man gelernt hat, wenn man früh vernachlässigt ist und die Mutter oder auch der Vater chronisch suizidal sind und man dann eher gelernt hat, sich um das Elternteil zu kümmern, als überhaupt die eigenen auch kindlichen Bedürfnisse zu erkennen. Ja, und diese Patienten sind dann eben auch wenig motiviert, weil sie sowieso nicht dran glauben, dass sich irgendwas ändern könnte. Also es war schon immer so, es ist so und es wird auch so bleiben. Und es sind natürlich therapeutische Herausforderungen, die erstmal sozusagen ins Boot zu kriegen, ja, und da auch eine gewisse Hoffnung zu vermitteln, dass sich was ändern kann, ja.
Also eine sehr relevante Unterscheidung, die hier vorgenommen wird, und sicherlich überfällig, das auch mal längsstündlich zu betrachten. Ja.
Überfällig auch achtsam zu sein, die chronisch Depressive haben eine sehr viel höhere Abbruchrate und auch eine höhere sogenannte Behandlungsresistenz. Ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Begriff, also dieser Resistenz. Aber ja, so wird es eben in der Regel bezeichnet.
Das heißt, die Behandlung funktioniert nicht. Nicht, dass jemand aktiv resistent ist, also Widerstand leistet, sondern...
Und das ist genau einer der Kritikpunkte, ja, dass das so die Verantwortung oder die Schuld der nicht anzusprechen auf Behandlungsversuche ein Stück dem Patienten zugeschnitten wird. Und da muss man eben als Therapeut oder als Behandler einfach auch gerüstet sein, dass man das viel mehr erwarten muss. Also die Patienten wirklich bei der Stange zu halten, ja, und immer wieder zu gucken, dass die wieder kommen, ja, und dass die nicht abbrechen, ist eines der wichtigsten Aufgaben. Ja.
Wenn man es ein bisschen überspitzen sagen kann, dann würde man vielleicht sagen, alleine diese völlig dumme, fehlende Unterscheidung von akut und chronisch rechtfertigt schon ICD-11. Ich meine, das Problem ist ja, dass Depressionen sind scheußliche, schlimme Erkrankungen, manchmal fast unerträglich, aber sie haben eine wunderbare Eigenschaft, sie sind selbstlimitierend. Das heißt, sie klingen auch spontan wieder ab und unsere Aufgabe als Ärzte und Psychologen ist, diese Zeit bis zum Abklingen so kurz wie möglich zu machen und das zu beschleunigen. Chronische Depressionen haben ja eine minimale Spontanremissionsrate. Mhm. Die sitzen so fest, weil sie so früh entstanden sind, dass ganz andere therapeutische Konzepte und Angehensnotwendigkeiten bestehen. Und dass das früher in ICD-10 nicht abgegrenzt wurde, ist völlig abwegig.
Mhm. Und ist die Folge davon denn jetzt, dass das unzureichend bekannt ist, weil wir arbeiten jetzt ja an der Klinik, hier gibt es schon CBES, wir sind da sensibilisiert, aber draußen im weiten Feld, also ist die Erfahrung, dass die BehandlerInnen es auch nicht wissen oder wissen die alle, wie man chronische Depressionen zu behandeln hat?
Gute Frage. Also, ich überlege gerade, ob es dazu eine Studie gibt.
Also Pauschalisierungen sind ja immer falsch, habe ich mal gelernt.
Und nie ist nie richtig.
Also mein Eindruck ist, aber vielleicht kannst du das auch ergänzen, Matthias. Mein Eindruck ist, dass das über die ganzen letzten Jahre doch schon zunehmend bekannt ist und auch ein zunehmendes Interesse an zum Beispiel Fortbildung in diesem Bereich. Ich kann auch sagen, ich habe zunehmend Nachfrage, während vor 10, 15 Jahren da auch gar nicht viel Nachfrage war nach, wie behandelt man chronisch depressive Menschen, ist es jetzt schon deutlich mehr. Also ist natürlich auch ein sehr spannendes Thema, weil es eben viele Herausforderungen birgt und viele Kliniker eben mittlerweile gemerkt haben, ja, diese Patienten sind zum Teil schwierig zu behandeln. Und das ist so mein Eindruck, also auch jetzt eben auch wieder bei unserem Jahreskongress. Wir haben auch viel, viel mehr Teilnehmer mittlerweile bei dem Überblick über chronische, also State of the Art der Behandlung chronischer Depressionen. Mhm. Aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, wie viel Prozent der Kliniker diese Diagnose und auch die Herausforderung, die damit verbunden sind, nicht bekannt ist. Mhm.
Aber das trifft eigentlich einen ganz zentralen Punkt. Hier gibt es eine Psychotherapieform, die auf ein Störungsbild genau zugeschnitten ist und sich überhaupt nicht an Schulengrenzen orientiert. Da sind eben Elemente aus der Verhaltenstherapie, aus der psychodynamischen Therapie, das ist ganz zugeschnitten. Und Ihre Frage, die muss man eben insofern beantworten, dass viel zu viel Psychotherapeuten noch an den Schulen orientiert sind. Die sind in der Ambulanz sogar dazu gezwungen, durch diese blöden Richtlinien, die noch immer an diesen antiquierten Schulen orientiert sind. Und es Ihre Frage zu beantworten, glaube ich, dass es eben ganz wichtig ist, dass immer mehr Therapeuten lernen, Psychotherapien unabhängig von den Schulen die Qualifikation zu erwerben, die auf bestimmte Störungsbilder wie die chronische Depression zugeschnitten sind. Und da ist noch ein langer Weg zu gehen. Da müssen vor allen Dingen eben auch die administrativen Grenzen, die da willkürlich oder nur historisch verstehbar gesetzt werden, mal aufgelockert und durchbrochen werden.
Mhm. Ich möchte es gern auch ergänzen mit den Therapieschulen. Also viel wichtiger ist es eben wirklich, diese Merkmale zu kennen, die wir als sogenannte Targets auch in der Psychotherapie verwenden können oder anwenden sollten, nämlich eben diese deutlich erhöhte Komorbidität. Also da muss ich mich eben drauf einstellen und da nützt mir dann nur Schulwissen oder Wissen über Therapieschulen auch nicht viel, dass diese Patienten einen deutlich submissiv feindseligen Verhaltensstil haben. Zu gutem Recht, den haben sie eben auch erlernt in ihrer oft sehr schwierigen Kindheit. Und darauf muss ich ein Stück vorbereitet sein, weil wenn ich auf so Feindseligkeit mit Ablehnung reagiere oder mit Rückzug, dann wird die Therapie auch nicht viel bringen. Dann haben wir Vermeidungsverhalten, auch darauf. Also chronisch depressive Menschen sind einfach die Meister im Vermeiden auf allen Ebenen. Und wenn ich das nicht weiß, dann bin ich nicht entsprechend gerüstet, die wirklich zu versuchen, aus der Vermeidung rauszuholen. Und auch da kann man aus den Therapieschulen jetzt nicht viel verwenden. Ja, also vielmehr muss man sich angucken, was kennzeichnet diese Diagnose und ja, womit sollte ich auch umgehen können. Also als Therapeut heißt es auch, ich brauche viel Geduld, also viel mehr als bei den akut episodischen. Die haben ja häufig in der Regel ein Ziel vor Augen. Das haben chronisch Depressive nicht. Die kennen ihren Zustand nicht anders. Mhm. Also die wissen gar nicht, wo sie hingehen wollen würden, ja, weil sie gar nicht wissen, wo es anders sein könnte. Mhm. Und all die Dinge, ja, da helfen einem die Therapieschulen dann auch nicht viel weiter, ja.
Therapieschulen ist das Stichwort, an dem ich gerne noch einhaken würde und einfach mal erklären, weil das vielleicht nicht Common Knowledge ist. Also es gibt eben unterschiedliche therapeutische Richtungen. Da wäre zum Beispiel die Verhaltenstherapie zu nennen, derer wir am ehesten entspringen. Und dann gibt es zum Beispiel noch die analytische Therapie, es gibt systemische Therapie, ein neues Verfahren und die, stehe ich auf dem Schlauch, wie unangenehm.
Wie können wir helfen?
Wie können Sie helfen, wenn das jemand nur wüsste in diesem Raum?
Gesprächstherapie, Transaktions, also es gibt 300 verschiedene Schulen.
Es sind so viele sogar, ja.
Es ist absurd.
Hatten wir systemische?
Ja, die habe ich genannt. Richtig. Ja. Die tiefenpsychologische habe ich genannt. Die ist jetzt wirklich vielleicht noch wichtig, weil auch mit einer der größten. Ja.
Okay,
das ist sehr spannend. Ich glaube, wir können es aber leider nicht weiter vertiefen.
Nur eine Frage. In der ICD-10 fristete ja die depressive Persönlichkeitsstörung so ein gewisses Schattendasein, zumindest in meiner Erfahrung. Ist die jetzt eigentlich mit der chronischen Depression im ICD-11 auch gemeint und damit abgefrühstückt?
Die ist, so viel ich weiß, und wenn ich meine Tabelle vor Augen habe, Unterschied ICD-10, ICD-11, ist die sozusagen abgeschafft.
Ja, ja. Okay, gut, das wollte ich wissen.
Und das ist auch gut so.
Ja. Und das ist, genau, das ist sehr gut.
Okay, Professor Berger, in Ihrem Buch gibt es immer so kleine gelbe Kästchen, die man gut erkennen kann. Und da drin sind Empfehlungen aus der nationalen Versorgungsleitlinie zusammengefasst. Was gibt's denn da Neues bei der Depression? 22 wurde die Leitlinie erneuert, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, vielen Dank, dass Sie die kleinen gelben Kästchen erwähnen. Die Leitlinien sind sehr gut, wirklich. Die sind auch noch mal viel besser geworden jetzt in der neuen Auflage 2022, sind aber mehrere hundert Seiten, schwer zu lesen, sind sehr differenziert. Und wir haben eben in dem Buch versucht, eben das Exzerpt sowohl eben jetzt aus ICD-11 mit anderen Kästchen, mit grauen, glaube ich, und eben aus den nationalen Versorgungsleitlinien mit den gelben Kästchen. Nun, die haben aber auch Kritik erfahren. Das knüpft an das an, was wir gerade besprochen haben, weil sie eben wenig mutig sind. Sie gehen davon aus, als wenn die Kassenärztliche Vereinigung die Oberhoheit über die Psychotherapie hätte. Die haben eben mal historisch eben Psychodynam oder Tiefenpsychologie, Psychoanalyse und kognitive Verhaltenstherapie und jetzt systemische Therapie als Richtlinienverfahren aufgelistet und die werden finanziert von den Kassen, aber das ist irgendwie willkürlich und viele Wissenschaftler ärgern sich darüber, dass die Leitlinien nicht mutiger sind und sagen eben spezifisch für Depressionen zum Beispiel gibt es unendlich viele Studien, aber wirklich nur über den Kern der kognitiven Verhaltenstherapie. Dann gibt es ganz viele Studien über interpersonelle Psychotherapie, wesentlich weniger zu psychodynamischen Therapie. Und ich habe selber mal eine psychoanalytische Ausbildung gemacht und habe jetzt nochmal mich damit beschäftigt. Da weiß man gar nicht, was das ist. Ja, das kann man als Jungianer, als Adlerianer, als Freudianer, als Kernianer. Es gibt so viele alleine, so viele psychoanalytische, tiefenpsychologische Theorien, dass man gar nicht weiß, was das eigentlich genau ist, außer dass es ein Unbewusstes gibt, Widerstand und Übertragung. Aber das ist dann so wenig, dass man im Gegensatz zu den anderen Verfahren gar nicht genau weiß, was. Und das ist eine starke Kritik an den Leitlinien, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Positiv ist, dass das Watchful Waiting, ich weiß nicht, ob ich das nochmal kurz früher wurde in den Leitlinien entsprechend den englischen NICE-Leitlinien gesagt, wenn jemand eine leichte Depression hat, dann kann man erstmal abwarten und kann mal warten, was da in den nächsten 2-3 Wochen passiert. Das war unscharf formuliert und das ist nicht mehr jetzt so wiederholt, sondern man sollte eben durch Psychoedukation, durch Ratschläge, durch Zuhören, eben eventuell auch durch so kurze Formen einer psychologischen Intervention versuchen, diesen Patienten zu helfen. Und dann kommt aber ein nächster Kritikpunkt: bei den leichten Depressionen wird dann als First-Line-Therapie angegeben Psychotherapie. Aber das ist auch wieder absurd, wenn jeder Mensch im Moment 4 Monate warten muss, bis er bei einem psychologischen Psychotherapeuten Platz bekommt. Und das Gleiche gilt dann bei den mittelschweren. Da wird alternativ entweder Medikamente oder Psychotherapie empfohlen. Nur bei den schweren Depressionen beides in Kombination. Und da haben wir auch Kritik daran, denn eine mittelschwere Depression sollte man meines Erachtens in der Regel auch kombiniert behandeln, weil die Medikation eben viel schneller wirkt als Psychotherapie, aber Psychotherapie lang anhaltend wirkt, also nachhaltig ist. Und diese beiden Vorteile, die schnelle Wirksamkeit und die Nachhaltigkeit beider Verfahren, spricht eigentlich sehr dafür, dass man auch bei mittelschweren Depressionen schon kombinieren sollte.
Weil sonst das Risiko einer Chronifizierung droht wiederum.
Ja, oder die Patienten eben viel zu lange in diesem Zustand bleiben, bis die Psychotherapie eben wirksam ist. Und Depressionen sind einfach schreckliche Zustände, die man jedem ersparen möchte. Und deswegen sollte man eigentlich schnell helfen, aber auch nachhaltig.
Also es ist beruhigend, finde ich, dass man bei der leichten Depression jetzt nicht gar nichts machen darf oder soll. Das klingt ja total sinnvoll, diese Zeit auch schon zu nutzen, um zu unterstützen wieder.
Aber also was sich da ja auch stark geändert hat, also jetzt an den neuen Leitlinien, ist, dass Internettherapie, also oder sogenannte DIGAs, ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ist das wirklich schon Psychotherapie oder, aber auf jeden Fall haben die eine sehr viel höhere Empfehlung und Stellenwert bekommen und das, ich denke, wir werden da in der Zukunft auch nicht dran vorbeikommen. Also die halt zu verbessern und die wirklich auch einzusetzen und es könnte ja dann auch an den die Wartezeiten, das Wartezeitendrama so ein bisschen abschwächen. Weil es für natürlich für viele depressive Menschen, wenn man hört, ja, Therapieplatz, aber so in 5 Monaten, ja, was mache ich bis dahin, ja? Also in 5 Monaten ist es ja entweder von selbst remittiert oder ja, so weit eskaliert, dass ich mittlerweile stationäre Behandlung brauche.
Das ist ein Thema, dem wir gleich auch nochmal einen speziellen Platz einräumen wollten, weil es tatsächlich gravierend ist. Aber was ist denn eigentlich eine DIGA?
Eine digitale Gesundheitsleistung.
Anwendung.
Ich wollte sagen, was ist eigentlich das A?
Das wäre sonst eine Diegel.
Ja. Statt dem Diegel. Genau. Ja, und im Depressionsbereich gibt's da wirklich einige. Da kann sich auch jeder informieren. Ich habe jetzt den Link nicht auswendig, aber wenn man googelt BfArM, und da gibt es eine ganze Liste, da steht dann dabei, sind die begleitet, sind sie unbegleitet, sind sie, ich sag mal in Anführungszeichen, evidenzbasiert. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, also zumindest mal jedem Kliniker, sich die auch mal zu bestellen. Die kriegt man komplett problemlos und kostenfrei von den jeweiligen Firmen. Und die selbst mal, zumindest mal in den Anfängen, mal durchzugehen, weil die sind zum Teil sehr unterschiedlich. Also manche sind ganz so psychoedukativ und manche sind zum Beispiel so im Chatbot-Stil. Also da hat man die ganze Zeit den Eindruck, dass ein wirklicher Mensch oder ein Therapeut mit einem redet. Ja, de facto ist es auch ein Chatbot, aber es ist also, finde ich, zum Teil auch sehr brauchbar. Aber man muss ein bisschen auch gucken, was einem liegt und was man dann wirklich seinen Patienten verschreiben möchte oder angedeihen lassen möchte.
Also das sind quasi Apps, die mir bei unterschiedlichen Krankheitsbildern, die gibt es ja nicht nur für Depressionen, irgendwie helfen können. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, im Rahmen Depression, was eine App wahnsinnig gut leisten könnte, ist Unterstützung bei der Tagesstrukturierung. Ein wahnsinnig zentrales Problem, aber eigentlich relativ leicht zu lösen. Oder eben Psychoedukation, einige Informationen zum Thema Schlaf zum Beispiel, Schlafhygiene oder zur Depression. Okay, ja.
Sind nicht nur Apps, weil also ich zum Beispiel würde mir jetzt schwer tun mit einer App, sondern eben auch so Programme, die man dann am PC durchlaufen kann, dann wird man jede Woche erinnert, hier kommt die nächste Sitzung und die paar, die ich durchlaufen habe, da kann man dann eben auch an einen tatsächlich lebenden Coach oder Experten Fragen stellen und die kriegt man auch beantwortet.
Ja. Und die werden empfohlen jetzt nach den neuen Leitlinien für leichte Depressionen oder auch für mittelschwere?
Für leichte.
Ja, für leichte, okay.
Die sind, wenn man auf dieser BfArM-Webseite guckt, meistens sehr, sehr teuer, aber diese Kosten trägt ja vollumfänglich die Kasse, ob gesetzlich oder privat. Das nur zur Information, die kann man sich verschreiben lassen.
Das Problem bei den DIGAs ist eben, die werden ziemlich wenig angewendet. Also insgesamt nur 20.000 Mal, das ist ja gar nichts. Ne? Und das Problem dabei ist, und Frau Schramm hat es gerade schon angesprochen, wenn man eine DIGA empfiehlt, das war ja vor allen Dingen für Hausärzte gedacht, dann muss man die aber auch kennen. Kein Mensch von uns würde wagen, jemandem Patienten nur, weil es das gibt, zu sagen, das machen Sie mal. Man hat dann auch eine große Verantwortung. Und das Problem ist, eigentlich müsste man diese DIGAs selber mal durchgemacht haben. Aber das ist mehrere Stunden, nimmt das in Anspruch, bis man wirklich weiß, ja, alles, was da dem Patienten angeboten ist, da stehe ich dahinter. Das ist auch, so würde ich es auch machen. Und das ist das Problem dabei. Und ich glaube, da muss noch deutlich daran gearbeitet werden, wie man in einer komprimierten Form die Inhalte der DIGAs den Ärzten und Psychologen so vermittelt, dass sie das mit gutem Gewissen verschreiben können. Und da ist eine große Lücke im Moment, die viele zurückschrecken lässt. Dies würde mich auch zurückschrecken. Ich würde nicht wagen, eine DIGA, machen Sie das mal, wenn ich die nicht wirklich gut kennen würde.
Mhm. Ja, und wenn man sich vornimmt, ich mache das mal nebenher durch, das passiert ja einfach nicht. Also es bräuchte ja eine Art Crashkurs oder
also,
sowas vom Anbieter.
Also das sieht man schon an sich selbst, dass man sich wirklich, man braucht so ein gewisse Diszipliniertheit und die haben eben auch riesige Abbruchraten. Also wie Herr Berger sagt, also wenn man da auch dann als Kliniker nicht dranbleibt und immer wieder fragt, wo sind Sie denn jetzt mit Ihrer DIGA? Es werden so viel abgebrochen, ja, dass man das schon fast auch dann gar nicht empfehlen kann, wenn man weiß, die meisten brechen das schon nach ein, zwei Sitzungen ab, ja.
Also haben wir noch große Praktikabilitätsprobleme und eine richtig gute Vortragsidee, wenn jemand Lust auf eine zeitintensive Vorbereitung hat.
Genau. War das alles, was es Neues gibt aus den Versorgungsleitlinien?
No, no, no.
No.
Nein, was mir wirklich super gut gefällt, ist, dass ein ganz deutlicher Schwerpunkt darauf gesetzt wird, dass Therapien nicht zu lange gemacht werden, die nicht helfen. Und das kennt ja jeder aus der Ambulanz, aus der Klinik, dass man einfach irgendwie sich schwer tut, von einem einmal eingeschlagenen Weg loszukommen, alles nochmal zu überdenken, nochmal andere zu konsultieren und zu fragen, was würden Sie machen und so weiter. Und da wird mehr Wert darauf gelegt, dass man den Verlauf einer Therapie, ob Pharmaka oder Psychotherapie, eng monitoriert. Dass man, da wird es gefordert und wird gesagt, wenn man das nicht macht, starke Worte, ist unethisch. Es ist unethisch, eine Therapie zu lange fortzusetzen, die eigentlich nicht hilfreich ist. Und da gibt es wirklich einen fantastischen Befund oder Ergebnisse, die gut belegt sind, dass wenn man einem Patienten ein Antidepressivum gibt und er nicht nach 2 Wochen, wenn die Dosis erreicht ist, mit der man behandeln will, und nicht nach 2 Wochen mindestens eine 20-prozentige Besserung, zum Beispiel im PHQ-9 oder in einem Selbstbeurteilungsmaß für Depression eingetreten ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient von diesem Medikament respondiert, minimal. Und zum Beispiel, das ist wirklich so, so wichtig, dass man langsam eben wirklich ganz eng wöchentlich monitoriert, wie Patienten respondieren, und dann eben zu verhindern, etwas weiterzumachen, was eigentlich nicht helfen wird. Und das Gleiche gilt eben für Psychotherapie. Und da sind wir, früher wurde das eben immer mit Paper-Pencil gemacht, und was äußerst umständlich ist, aber da gibt es eben jetzt wirklich sehr gute Möglichkeiten, das eben auch digital zu machen über sein Handy, dass die Patienten eben, wenn man will, täglich oder wöchentlich eingeben, wie es ihnen geht, und dann eben der Chart sowohl dem Therapeuten, dem Team, aber auch dem Patienten vorliegen und man sich daran permanent orientiert. Das ist ein ganz anderes Denken dann. Bisher ist ja immer, auch diese Klinik hat sich ja sehr mit dem Shared Decision Making, also mit dem, Entschuldigung, wie heißt es auf Deutsch?
Partizipative
Entscheidungsfindung. Extrem wichtig, um mit dem Patienten auf einer Augenhöhe zu sein. Aber das wird eben immer nur am Anfang gemacht. Und hier, wenn man das monitoriert, macht man das wöchentlich. Mhm. Ja, dann bespricht man jede Woche, was sind unsere Ziele, was haben wir vor, sind wir auf dem richtigen Wege, finden Sie die Inhalte der Psychotherapie sinnvoll, zu schnell, zu wenig, sind Sie noch richtig motiviert, haben Sie ein gutes Verhältnis zu dem Therapeuten, und so wird alles im wöchentlichen Abstand monitoriert, und dann kann man die Therapie viel besser steuern. Mhm. Und das finde ich eigentlich das für mich Allerwichtigste in den Leitlinien, die jetzt herausgegeben sind und die zunehmend eben auch umgesetzt werden sollten.
Also Sie sagen, eine Messung der Depressionssymptome und der Therapiezufriedenheit ist quasi damit auch enthalten. Mit welchen Instrumenten kann ich diese Therapiezufriedenheit denn messen?
Also die Depressivität würde man zum Beispiel mit einer Beck oder mit einer PHQ-9-Skala messen. Und sowas kann man alles über visuelle Analogskalen machen. Mhm. Dass man einfach von 0 bis 10 sagt, wie zufrieden sind Sie mit der Beziehung zu Ihrem Therapeuten, mit den Inhalten. Dann muss man keine großen Skalen machen, und dann sieht man eben Verläufe. Und dann, da gibt es ja auch mehrere Zentren in Deutschland, die da schon intensiv darüber arbeiten. In Trier zum Beispiel bei Herrn Lutz oder in Greifswald Frau Brakemeier. Ich mache mit Herrn Hölzel das auch in Wiesbaden. Und dann kann man eben sagen, der Patient ist jetzt so weit vom eigentlichen intendierten Ziel entfernt, dass ich intervenieren muss und mit ihm gemeinsam überlegen muss, was ist zu ändern, damit es nicht sinnlos etwas fortgesetzt wird, was letztlich nicht hilft, und das damit eben Leid perpetuiert. Ist ethisch extrem bedeutungsvoll.
Und wie soll die Umsetzung denn davon in der Fläche aussehen, wenn ich jetzt PatientInnen in psychotherapeutischer, ambulanter Therapie habe? Dann habe ich ja meistens gar keine Aufsichtsperson, die sowas beurteilen könnte.
Also der Patient lädt über einen QR-Code, lädt es herunter und gibt eben zum Beispiel einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, gibt er seine Daten ein, und der Patient und der Therapeut sehen das sofort. Mhm. Okay. Und dann kann der Therapeut eben sehen, wie sich der, und kann das in jeder Stunde dann eben mit dem Therapeuten besprechen.
Und das wird zur Verfügung gestellt von der Bundespsychotherapeutenkammer oder von den Kostenträgern? Wer übernimmt das?
Das ist im Moment die Umsetzung der Leitlinien diesbezüglich in Gang. Und okay. Ich denke, das wird in absehbarer Zeit sein. Die technischen Möglichkeiten, das nicht mit Papier und Bleistift zu machen, sondern eben über sein Smartphone, ist gegeben, und das wird sich jetzt in kürzester Zeit, glaube ich, umsetzen.
Okay.
Aber ich fand es so wichtig, dass das als ethisch gefordert dargestellt wird. Das sind starke Worte in den Leitlinien und das finde ich sehr gut.
Es leuchtet ein auf jeden Fall. Die Versorgung der Patienten betrifft ja nicht immer nur die Patienten selber. Gibt es denn in der Versorgungsleitlinie eine Neuerung, was den Einbezug von Angehörigen betrifft?
Ja, und es ist sehr erfreulich, also dass Angehörige da jetzt wirklich auch mehr Beachtung finden und in den Leitlinien eben den Einbezug, zumindest mal auch Psychoedukation, also dass die Angehörigen oder auch Betreuungspersonen etwas wissen über Depression. Da allein weiß man schon, dass das einen Riesenunterschied macht. Denn wie jetzt eine ganz neue Umfrage der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zeigt, sind eben sehr viele Angehörige depressiver Menschen leiden sehr stark, also unter einer sehr großen Belastung, nämlich 3/4 haben das angegeben, dass die Depression eine sehr hohe Belastung für die ganze Familie darstellt. Es kommt auch häufig zu Trennungen oder auch dazu, dass Angehörige selbst erkranken, weil sie einfach unter dieser Belastung selbst somatische oder eben auch vor allem psychische Symptome entwickeln. Und das wiederum hat einen Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung des Betroffenen oder des Erkrankten. Und das sind ja alles schon wirklich gute Argumente, Angehörige da viel mehr zu beachten. Die sind bisher ja gar nicht im Versorgungssystem, im Prinzip gar nicht berücksichtigt. Und auch diese Umfrage hat gezeigt, dass auch nur 16% überhaupt, also 16, nicht 60, in die Behandlung ihrer erkrankten Angehörigen einbezogen sind. Also auch im stationären Kontext.
Das ist sehr wenig.
Das ist sehr, sehr wenig, auch bei schwer Erkrankten. Also wir haben ja selbst eine sehr umfangreiche Studie mit 1640 Angehörigen dazu gemacht und haben dadurch eben auch erfahren, dass sogar Patienten, die lange stationär behandelt sind, die wurden noch nicht mal drüber informiert, die Angehörigen, dass die jetzt entlassen werden in den nächsten Tagen. Ja? Und dann wurden die zum Teil, also beziehe mich jetzt auf die Berichte der Angehörigen, zum Teil suizidal. Und derjenige, der Mann oder der Ehemann, die Mutter, wer auch immer, die wussten gar nicht, ja, was mache ich denn jetzt? Mhm. Was mache ich denn jetzt daheim? Hatten keine Ahnung, mit welcher Medikation die entlassen wurden. Mhm. Also das sind jetzt so die schwereren Fälle. Aber generell ist viele Angehörigen wissen auch gar nicht, dass sie mal, also nachfragen könnten, kann ich mal mitkommen zu einer Sitzung, zum Psychotherapeuten oder eben auch zum Hausarzt oder zum Psychiater, Psychiaterin.
Ja, es ist ein bisschen eine verrückte Vorstellung, weil, also wenn man für das Thema sensibilisiert ist, dann weiß man ja, dass die depressive Person nicht in einer Blackbox zu Hause ist, sondern dass das Umfeld eine total wichtige Rolle spielt. Und wie du schon gesagt hast, in zwei Richtungen ja auch, das bedingt sich ja auch alles gegenseitig. Und ich glaube, wer mal mit einer depressiven Person eng zusammengelebt hat, kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, dass das nicht lange dauert, bis man da selbst in Not kommt.
Absolut. Und am meisten waren wir, also nach Durchführung dieser Studie, wo wir so den sogenannten Familiencoach Depression den Angehörigen zur Verfügung gestellt haben. Also das ist so ein Online-Programm.
Das habt ihr entwickelt.
Das haben wir, also zusammen mit der AOK, gibt es aber kostenfrei für alle Angehörigen, sonst hätte ich es auch nicht entwickelt, muss ich sagen. Und das haben wir jetzt verglichen mit, ob da eine, also individuell begleitete Variante mehr bewirkt bei den Angehörigen, also in Form der Belastung, als eine mit automatisierten Nachrichten. Und dann hatten wir noch eine Kontrollgruppe, wo eine Gruppe nur Psychoedukationsmaterial bekommen hat. Und was mich am meisten oder uns am meisten, ja, man kann fast sagen, geschockt hat, ist, dass bei diesen, also wie stark diese Angehörigen belastet sind. Also manche leben da mit chronisch suizidalen und sind wir wieder beim Thema Komorbidität, Depression, Borderline, ADHD, alles Mögliche noch mit dabei. Und das kann man sich ja schon vorstellen, das ist eine Riesenbelastung. Die trauen sich natürlich auch nicht, sich zu trennen. sehr belastet ist die Gruppe auch der Mütter erwachsener Kinder, also erwachsener depressiver Kinder, die sich dann auch sehr viel die Schuld geben. Mhm. Und wenn ich das noch loswerden darf, mit das größte Problem für die Angehörigen ist auch, die Betroffenen, also die Patienten in Behandlung zu kriegen oder zu halten. Also sehr viele Depressive, die dann einfach sagen, nee, mache ich nicht mehr, will ich nicht mehr, bringt nichts. Und ja, dann steht man dann natürlich unbehandelt, mit einem unbehandelten, erkrankten Angehörigen noch schlechter da als vorher.
Ja. Mir geht es häufig so, dass ich eigentlich so viel zu Angehörigengesprächen einladen möchte und aufklären möchte, dass ich das zeitlich und organisatorisch gar nicht hinkriege. Ich brauche ja auch Zeit mit der betroffenen Person. Jetzt haben Sie gesagt, Frau Schramm, dass Sie da Informationsmaterialien mit der AOK zusammen ausgearbeitet haben. Wenn ich das jetzt, ich sag mal, im breiteren Angehörigenkreis verteile, ist das auch noch wirksam? Ist das auch noch zulässig, so aufzuklären?
Absolut. Wobei das, worüber ich sprach, das ist ein interaktives Online-Programm. Mhm. Das geht weit über nur jetzt Psychoedukationsmaterial hinaus. Also das kommt mit Videos und natürlich Dingen, wo man selbst auch Bögen ausfüllen kann, wie stark man selbst betroffen ist. Also das ist sehr viel interaktiver und eben kostenfrei. Das kann jeder, also unter Familiencoach Depression. Und Psychoedukationsmaterial allein kann man zum Beispiel, geht man auf Stiftung Deutsche Depressionshilfe, da gibt es gute Materialien. Mhm. Aber auch da ist natürlich was anderes, ob ich mir einfach mal so einen Flyer sozusagen durchlese und dann erst nicht, vielleicht nicht so viel damit anfangen kann, weil er vielleicht jetzt ausgerechnet auf meinen Angehörigen Erkrankten nicht so zutrifft, als eben so ein Programm zu haben, das ist auch so ein Stück individualisiert. Ne? Ja. Also da wird auch geguckt, ist man jetzt, also pflegt oder lebt man zusammen mit einem älteren depressiven Menschen. Neu in Entwicklung ist tatsächlich auch dieser Bereich peripatale Depression, also eben Schwangerschaft und nach der Geburt, weil auch das ist natürlich eine Riesenbürde oder Herausforderung, als zum Beispiel Ehemann, wenn man erwartet, jetzt müssten doch alle glücklich sein, das Kind ist da, das Kind ist gesund und die Mutter ist aber überhaupt nicht glücklich, sondern ist schwer depressiv. Ja, was mache ich da als Mann? Ja, nehme ich ihr das Kind weg oder und sage, du bist ja völlig überfordert. Und also da ist eben sehr viel Bedarf auch. Wie kann ich mich als Angehöriger auch verhalten? Ja.
Ja. Also das klingt sehr gut und sehr wichtig und das verlinken wir euch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes.
Ja, also klingt wirklich sehr gut, dass das in der Leitlinie Berücksichtigung findet und hat ja wahrscheinlich auch so einen präventiven Charakter, also um die Angehörigen davor zu schützen, selbst krank zu werden.
Unbedingt. Und auch wieder, also Beziehungen sind ja, also in der Depressionsbehandlung oder wenn man sich auch vor Depressionen schützen will, sind ja also gute Beziehungen das Wichtigste überhaupt. Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, wichtiger als Medikamente. darüber lässt sich jetzt streiten. Aber ich habe ja schon gesagt, es gehen sehr viele Beziehungen in die Brüche, weil Angehörige diese Bürde nicht, und weil es ja auch eine gewisse ansteckende Wirkung hat, also Depression. Und da muss man unbedingt auch vorbeugen, ja, dass diese Beziehungen, also dass diese schwere Zeit der Depression auch überstanden wird, ja.
Ja, sehr wichtiger Punkt. Haben wir denn damit die Neuerung in den Versorgungsleitlinien abgearbeitet oder haben wir da noch was Wichtiges vergessen?
Also es ist in den Leitlinien, jetzt ist gleich wieder ein bisschen Kritik auch damit dabei, also in den Leitlinien ist eben auch sehr ausführlich dargestellt, was man macht, wenn Patienten nicht respondieren oder schwer behandelbar sind. Und da werden eben so Algorithmen aufgegeben und da finde ich zumindest, ich glaube du auch, dass viel zu viel Zeit oft verloren wird. Also erstmal ein Antidepressivum, 4-5 Wochen, dann kommt das nächste Antidepressivum und dann kommt irgendwann mal Psychotherapie. Und der Faktor Zeit, ne, der ja extrem wichtig ist im Hinblick auf den Leidenszustand, der wird zu wenig beachtet, dass man schnell helfen sollte. Und da könnte, glaube ich, bei der nächsten Auflage könnte das nochmal ein bisschen mehr auch auf die Geschwindigkeit des Helfens ausgerichtet sein.
Was ja auch gar nicht so einfach ist, weil die Sachen, die gehen ja oft nicht so schnell. Sie haben jetzt schon gesagt, dass mit den Antidepressiva, das geht schneller, als man früher mal gedacht hat. Man muss nicht 6 Wochen warten, sondern man kann auch nach 2 Wochen erkennen, wenn es überhaupt nicht hilft. Aber auch dann, wenn das erste nicht hilft, wenn das zweite nicht hilft. Also was kann man denn konkret tun, um den Prozess zu beschleunigen?
Also der Vorschlag ist eben oder die Empfehlung ist eben, dass man nach 2 Wochen, wenn das Antidepressivum nicht wirkt, dass man dann eben alles durchgeht, ne? Den Spiegel bestimmt. Zum Beispiel sind das eben High Metabolizer, die einfach auch bei normaler Dosierung keinen Spiegel hinkriegen. Dann sind Komorbiditäten übersehen worden. Ist der Patient irgendwie, hat er so viele Probleme neben der Therapie, die ihn so belasten, dass die Therapie immer bedeutungsloser wird, weil er so zum Beispiel durch Familienkonflikte oder berufliche Konflikte so ständig erdrückt wird, dass die alleine nicht helfen kann, wenn man nicht an diesen Schauplätzen eben auch aktiv wird und versucht, dem Patienten zu helfen. Und in der Psychotherapie, aber da könntest du ja vielleicht noch mal was zu sagen, ob man nicht auch viel früher noch mal nach Sudden Gains und Ähnlichem gucken kann, um früher zu erkennen und nicht erst nach 5, 6 Wochen, ob ein Patient respondiert oder nicht.
Das ist das eine. Und wir haben ja in einer Studie hier an unserer eigenen Klinik, also mit stationären depressiven Patienten gesehen, wenn man Psychotherapie frühzeitig, also von Beginn an, relativ hoch dosiert, muss ich sagen. Also da haben wir zu der Zeit 3 Sitzungen pro Woche untersucht und verglichen eben mit, also die haben auch Medikation bekommen und verglichen mit, also nur ärztlichen unterstützenden Gesprächen. Und da haben wir gesehen, dass die Gruppe, die eben hochdosiert Psychotherapie bekommen hat, nicht nur viel schneller respondiert hat, sondern dieser Effekt, dass die besser abgeschnitten haben, der blieb 5 Jahre lang, also weiter haben wir es dann nicht untersucht, erst 1 Jahr, dann 5 Jahre lang konnten die nur, also am Anfang die ersten 5 Wochen nur unterstützende Gespräche erhalten haben, die konnten das auch in den nächsten 1 bis 5 Jahren nicht mehr aufholen, diesen Effekt. Obwohl die hinterher dann ungefähr gleich viel auch um Psychotherapie aufgesucht haben. Aber dieser Effekt frühzeitig, ich sag mal in Anführungszeichen, aggressiv oder hochdosiert, bei Schwerdepressiven zumindest zu behandeln, der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ja, dass man das frühzeitig macht, nicht, wie du sagst, eben wartet, mal gucken, ob er auf Medikation Nummer 1 anspricht oder dann Nummer 2 oder, sondern wirklich da frühzeitig reinzugehen auch.
Klingt für mich auf den ersten Blick auch manchmal ein klein wenig blind vom Vorgehen, weil wenn ich mir jetzt irgendwie eine 55-jährige Frau vorstelle, die ihre alt gewordenen Eltern pflegt, zusätzlich noch einen Beruf auf die Reihe zu kriegen hat und dann auch noch Eheprobleme hat, die kann ich ja lange mit Pillen bewerfen. Da wird wahrscheinlich nicht wirklich viel passieren, da ist ja die Psychotherapie beziehungsweise irgendwo eine entschlossenere Behandlungsform wahrscheinlich schon früh ziemlich ratsam.
Mhm. Ja. Das ist vielleicht ein guter Punkt, um zur nächsten Frage überzugehen. Da geht es nämlich um die Versorgungsrealität. Die Empfehlungen sind ja die eine Sache, aber die Frage ist ja, wie sieht es aktuell in Deutschland aus mit der verfügbaren Hilfe, die man kriegen kann? Kann ich ohne weiteres so eine Therapeutin finden, die hart und heavy mir 3-mal die Woche ein Gespräch anbietet?
Wollen Sie es geschont oder wollen Sie es ungeschont hören?
Ungefiltert.
In aller Brutalität.
Ja. Deswegen haben wir Sie da, Professor Berger.
Ja, die Köpfe und die Betten sind besser als fast überall in der Welt, aber die Koordination ist miserabel. Ist so schlimm, dass es wirklich nur schwer erträglich ist. Also wir haben, fangen wir mal bei den Betten an.
Also die Klinikbetten, meinen
Sie?
Ja,
bei dem stationären. Wir haben also extrem viele Betten für psychisch Kranke. Fast 60.000 Akutbetten Psychiatrie, Psychotherapie, 14.000 Betten Akutpsychosomatik und noch 35.000 Betten Reha. Das gibt's in keinem Land der Welt. Und ob jemand in eine psychosomatische Reha oder Akutpsychosomatik, weiß auch kein Mensch, wie sich das unterscheidet. Also wir haben einen riesigen Bettenberg, der aber eben untereinander gar nicht koordiniert ist. Wer kommt Psychosomatik, wer Psychiatrie, wer Reha? Es ist völlig unkoordiniert, alles nebeneinander, zufällig entstanden. Und dann kommt eben noch diese unglaubliche Ärgernis dazu, dass eben mal abgesehen von Universitätskliniken die Ausstattung mit Ärzten und Psychologen in den psychiatrisch-psychotherapeutischen Kliniken eben nicht so ist, dass man einem Schwerkranken 2-3 Einzelsitzungen und 1-2 Gruppensitzungen in der Woche anbieten kann, sondern in den Versorgungskrankenhäusern können die Patienten froh sein, wenn sie mal eine halbe Stunde mal in der Woche einen Patienten sehen, weil die Personalausstattung noch immer, man glaubt es nicht, deswegen sage ich gefiltert oder ungefiltert, an den 80er Jahren orientiert ist, als Psychotherapie eben keine große Rolle spielte, sondern eben Krisenintervention, Pharmakotherapie, Sozialpsychiatrie und dieser riesige Bedeutungszuwachs der Psychotherapie, ohne die wir uns ja gar keine Behandlung vorstellen können, die spiegelt sich eben in der Personalausstattung eben nicht wider und alle Versuche, das bisher entscheidend zu verändern, sind eben bisher nicht gelungen und es ist nur zu hoffen, dass da jetzt endlich Einsicht erfolgt und eben die stationären Behandlungen mehr koordiniert werden, abgestimmt werden, wer geht dahin und alle Kliniken auch so ausgestattet sind, dass man eine wirklich notwendige ganzheitliche Behandlung durchführen kann. Dann kämen wir vielleicht zum ambulanten Bereich.
Ja, da haben wir ja schon angesprochen, die Wartezeiten sind einfach immens und da habe ich so den Kritikpunkt, dass mein Eindruck ist, oder ich glaube, das ist auch belegt, dass natürlich die schwerer Erkrankten, die fallen total hinten runter, ja, weil die können sich zum Teil, haben auch gar nicht mehr die Kraft, jetzt 50 Therapeuten durchzutelefonieren und sich da 20 Mal schon mal frustrieren zu lassen, wenn auf dem AB, wir nehmen keine neuen Patienten, da geben viele schon auf. Oder ja, werfen sich selbst vor und die eben nur leichter erkrankt sind, die können sich da sehr viel besser helfen, sage ich mal, und finden so ihre Wege dann doch an Therapieplatz zu kommen. Und da hätte ich, aber ich glaube du auch, also wirklich die Forderung, dass Psychotherapeuten, aber vielleicht auch Psychiater, da trifft es glaube ich nicht so zu, aber Psychotherapeuten auf jeden Fall, Therapeutinnen, wirklich ein Kontingent an schwerer erkrankten Menschen einfach aufnehmen müssen. Denn, also ich kenne es auch aus der Supervision, natürlich behält man auch die Patienten, die einem nicht so viel Mühe und Arbeit machen und die man ja mal dauerhaft dann nochmal schön verlängern kann und die so ein bisschen auch Selbstläufer sind, natürlich behält die jeder Therapeut sehr viel lieber als eben ja Herausforderungen mit Borderline-Patientinnen oder eben komplex erkrankten Menschen, ja.
Ja, klar, es wird ja auch beides gleich bezahlt, oder?
Ja, absolut, ja, ja.
Verrückte dabei ist, und daran denkt man gar nicht so, wenn man sich nicht mal tief da hineingekniet hat, das größte Problem ist, dass die Hausärzte völlig ausfallen als die erste Versorgungsgrenze für Patienten. 80% aller Patienten, die eine Depression haben, werden ausschließlich von Hausärzten behandelt und die könnten sehr viel machen, wenn sie dafür bezahlt würden. Sie werden aber nicht dafür bezahlt. Gesprächsleistungen, die machen zwar, wenn sie den Facharzt machen, eine sogenannte psychosomatische Grundversorgung, müssen sie absolvieren. Aber dann, wenn sie in der Praxis sind, bekommen sie das nicht bezahlt. Und deswegen können sie es sich auch gar nicht leisten. Und was machen sie? Ich mache jetzt seit vielen, vielen Jahren solche Supervision für Hausärzte. Das Problem kann gar nicht klein genug sein, ohne dass sie sagen, was machen sie? Zum psychologischen Psychotherapeuten überweisen. Und deswegen wird alles rübergeschoben mit allen Formen von Problemen, wo guter Menschenverstand, ein gutes Gespräch, Einfühlungsvermögen reichen würde und schieben es rüber zu den psychologischen Psychotherapeuten und dann sitzen die erstmal in den Warteschlangen zu denen und werden dann eher bedient und damit sind die vollkommen, die Gruppe der psychologischen Psychotherapeuten ist komplett überfordert. Die behandeln 50 Patienten im Jahr, jeder einzelne von denen. Und es gibt eben 40.000, kann man ausrechnen, wie viele das sind. Bei mehreren Millionen Kranken und auch Depressiven ist es einfach unmöglich, dass sie das schaffen können, wenn die Hausärzte nicht endlich vernünftig eben finanziert werden und auch ausgebildet werden, um erstmal den größten Teil zu bewältigen. Und der Psychiater, da gibt es auch zu wenig Niedergelassene, die müssten auch viel mehr noch eine Filterfunktion haben und eine Clearingfunktion. Was ist notwendig und wer muss welche Art von Therapie bekommen? Also das System ist zwischen stationär und ambulant nicht verlinkt. Und innerhalb des ambulanten Bereichs auch überhaupt nicht. Das kann sich das Gesundheitssystem auf Dauer nicht erlauben. So unstrukturiert und völlig unabgestimmt vor sich hin. Dann wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Alleine was dieser Bettenberg kostet, ja, was 40.000 Psychotherapeuten für Geld verschlingen, ohne dass es endlich jetzt mal koordiniert ist, und kann nur hoffen, dass die nächste Bundesregierung da weitermacht. Im stationären Bereich ist ja schon einiges jetzt schon angestoßen worden, aber der ambulante Bereich, dieser riesige Berg von chaotisch organisierter Versorgung, der muss eben auch noch durchforstet werden.
Mhm. Wer ist denn eigentlich für die Organisation dieser Versorgung verantwortlich? Ist es der Bund? Sind es die Länder? Ist es in unterschiedlichen Händen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist echt. Natürlich irgendwo oben drüber thront das Bundesgesundheitsministerium. Aber viele, viele Dinge sind einfach so passiert. Ja, die Rentenversicherungsträger haben mal vor 40 Jahren überlegt, ach, es wäre doch schön, wenn wir Betten hätten. Ist doch, die kümmern sich nicht genügend darum. Die am Zack haben sie ein. Dann hat der Ärztetag 1992 entschieden, es soll jetzt mal einen zweiten Facharzt geben. Daraufhin wurde der ganze Bereich der psychosomatischen Medizin mit 14.000 Betten, weil der Ärztetag das entschieden hat. Also so entsteht alles hintereinander. Die Psychologen haben mal durchgesetzt, dass sie Direktzugang haben, dass die Patienten nicht wie in der Schweiz oder wie das früher hier der Fall war, ein Hausarzt oder ein Psychiater zuweisen muss, sondern die Patienten können selber da zu jedem Psychologen gehen. Ja, das hat die KV entschieden. Ja, und so wird irgendwie chaotisch, unkoordiniert, wird ein Schritt nach dem anderen gemacht, der eigentlich das System ja konsequent eher fast verschlechtert, obwohl die Zahl der Menschen, die da tätig sind, eigentlich immer größer wird.
Mhm. Auch das ist irgendwie beruhigend zu hören, dass es wirklich so chaotisch ist, weil ich finde, als Berufseinsteigerin in dem Gebiet fragt man sich immer, ob es an einem selber liegt, dass man nicht den Durchblick hat bei den ganzen verschiedenen Versorgungssträngen.
Also die Wartezeiten, habe ich kurz rausgehört, sind ein großes Problem im ambulanten Bereich. Ich glaube, für Psychiaterinnen und Psychiater wartet man fast noch länger als auf einen Therapieplatz, was ja eigentlich unsinnig ist, und dann je nach Region. Selbst hier, wir sitzen ja in Freiburg, glaube ich, der Stadt mit der höchsten PsychotherapeutInnendichte in Deutschland, sind die Wartezeiten bei jenseits von 3 Monaten. Ne? Das ist immer schwer zu bemessen, aber es ist schon wirklich sehr, sehr lange. Und wenn wir uns an das Beispiel erinnern mit der Postpartum-Depression und hilflosen Angehörigen und hoher Leidensdruck, weil ein Kind natürlich irgendwie versorgt werden muss, da gibt es einfach keine Hilfe. Das muss man mal so sagen.
Absolut. Und im Kinder- und Jugendbereich, ich glaube, da gehen wir gar nicht drauf ein, sonst werden wir alle depressiv. Also da ist es noch.
Da ist noch viel schwieriger, ja.
Vor allem seit Corona auch, ja.
Man auch mit das böse Wort aus den Leitlinien, ist nicht ethisch, ist unethisch, was da passiert. Und da muss wirklich, ist ein dringender Handlungsbedarf, und nicht jeder eben nur auf seine Partialinteressen, seine berufspolitischen Interessen, sondern muss eben den Gesamtzusammenhang sehen, und da muss eben, da kann nur die Politik eingreifen. Und das ist ja, sehen wir ja in vieler Hinsicht, dass über mehrere Legislaturperioden das Gesundheitssystem eigentlich so einfach hat, man hat laufen lassen, ohne zu strukturieren.
Und in den nächsten 6 Jahren gehen, glaube ich, 50% der Kassensitze der Psychiater und Psychiaterinnen dann in den Ruhestand. Das Problem wird sich also eher verschärfen.
Am schlimmsten ist es für die Psychosomatik. Mhm. Also die haben relativ wenig Nachwuchs, und die meisten Fachärzte für Psychosomatik sind in den ersten Jahren entstanden, als der Facharzt neu konzipiert wurde. Und die gehen jetzt in Ruhestand, und da gibt's ein riesiges Loch. das zu füllen, ja, auch niemand richtig weiß, wie es passiert. Entweder indem sie Psychiater abziehen, was für die Pflichtversorgung Schwerkranker auch ein großes Problem darstellt, oder die Psychologen übernehmen diese Kliniken und nehmen dann irgendwie Hausärzte, die die somatische Versorgung machen. Auch ein vollkommen undiskutiertes und unstrukturiertes Problem, das da auf uns zukommt. Das ist erstaunlich. Ne?
Jetzt sind wir alle deprimiert.
Ja, habe ich ja gesagt. Ich habe sie gefragt.
Okay, nächstes Mal bitte ein bisschen gefiltert. Ich schaue auf meine Uhr. Wir haben noch eine letzte Frage an beide. Und zwar, Sie haben einen kleinen Zauberstab in der Hand und können jetzt sofort was ändern an dem System, das wir gerade beklagt haben. Was ist es?
Nur einen?
Okay.
Also wenn ich Gesundheitsminister wäre, würde ich die gesunde Arbeitsplätze schaffen, also oder anders ausgedrückt dafür sorgen, dass das Arbeitsschutzgesetz für psychische Belastungen, was wir eigentlich schon seit längerer Zeit haben, auch mal umgesetzt wird, also konsequent umgesetzt. Es wird kaum umgesetzt. Die Krankschreibungen und Fehltage, aber auch Berentungen im Rahmen psychischer Erkrankungen haben ein Allzeitrekord hoch. Und wir sind auch in diesem Bereich, machen wir eine Studie und sind da tätig. Und ich sehe, also fast einem Drittel der arbeitsgestressten, depressiven Menschen muss man fast empfehlen, wechseln Sie einfach den Arbeitsplatz. Also da würde jeder von uns nach kurzer Zeit psychisch in die Knie gehen sozusagen. Und auch da könnte die Politik was tun, und es wäre so mein Zauberstab, Wunsch, psychisch gesunde Arbeitsplätze bzw. das Arbeitsschutzgesetz umsetzen.
Das klingt schön. Vielen Dank.
Klingt auch nicht ganz einfach umsetzbar, wenn wir uns an die politischen Debatten erinnern, ja, die davon sprechen, dass wir alle mehr arbeiten müssen und dass wir die Effizienz steigern müssen. Da fällt sowas ja gerne mal hinten runter, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Professor Berger, was würden Sie mit Ihrem Zauberstab verändern?
Ich habe einen Zauberstab in der Hand, der um ein Haar schon gewirkt hätte. Die Hausärzte, quantitativ müssen die Hausärzte gestärkt werden, damit die Fachärzte und die Fachpsychotherapeuten, die Psychologen, endlich sich wirklich primär um die Schwerkranken kümmern können. Und diese Masse von Leichterkranken eben schon von Hausärzten versorgt werden und von Beratungsstellen. Und das war im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, das jetzt im Parlament hängen geblieben ist, durch den Zusammenbruch der Ampelkoalition, war das vorgesehen. Und das wäre eben in den nächsten paar Monaten umgesetzt worden. Und wenn die sich geeinigt hätten, die drei Parteien, aber das schien da sogar der Fall zu sein. Und ich kann nur hoffen, dass die nächste Bundesregierung das eben wieder aufgreift und dieses massive Problem, das alles durchflutet, dass das jetzt endlich mal behoben wird.
Was sagen eigentlich die Hausärztevertreter dazu, dass Hausärzte noch mehr Funktionen, vor allem zeitintensive Untersuchungen, wahrnehmen sollen?
Nächste Frage. Das ist okay. Eine echte miese Frage.
Ja.
Na, es gibt eben, die Frage ist klug. Es gibt eben zu wenig Hausärzte, und man kann nur hoffen, dass, wenn sie wieder auch hausärztlich in Gesprächen tätig werden können, es wieder attraktiver wird, als wenn sie nur eben überweisen, was ja irgendwie letztlich eine ziemlich langweilige Tätigkeit ist.
Ja, das können wir uns vorstellen, und das passt ja auch zu unserem Hausarzt, den wir hier mal im Podcast hatten, der auch gesagt hat, er hat eigentlich auch Lust, mehr in die Tiefe zu gehen, sich besser mit seinen PatientInnen zu beschäftigen, und das ist das, was für ihn gute Arbeit ausmacht. Nachvollziehbar.
Genau.
Gut, das war ein sehr interessantes Gespräch mit sehr vielen Facetten. Vielen Dank, dass Sie beide hierher gekommen sind.
Ja, wir bedanken uns und fragen Sie, wie alle unsere Gästinnen auch, haben Sie noch eine letzte Botschaft, die Sie unseren ZuhörerInnen auf den Weg geben möchten?
Kleine Werbung?
Okay, meinetwegen.
Okay, ja.
Können ja immer noch schneiden.
Ja, wir haben gerade, die ICD-11 ist unglaublich komplex und ist nur noch digital und ist fast unmöglich, sie über den Computer wirklich zu durchdringen. Und deswegen haben Herr Hölzel, der Psychologe, der hier aus unserer Klinik kommt und jetzt eben in Wiesbaden arbeitet, und ich, wir haben im Springer Verlag ein Buch rausgegeben, ICD-11 bei psychischen Störungen. Und da haben wir versucht, das Ganze so zu komprimieren und vor allen Dingen zu kommentieren. Nicht einfach nur wiederzugeben, sondern das finden wir gut, das finden wir nicht gut. Das muss ich zeigen, und das wird jetzt in den nächsten Tagen im Springer Verlag erscheinen, und ich würde mich freuen, wenn es auf Ihr Gefallen stoßen würde.
Es liegt schon hier, wir sehen es, obwohl es das noch nicht gibt.
Ja. Also mein Wunsch ist sehr viel schlichter. Ich wünsche einfach allen friedliche Feiertage, seid nett miteinander, geht gut miteinander um, auch wenn es viel abverlangt von jedem. Und das wünsche ich einfach jedem, wenigstens mal über die ganzen nächsten 1-2 Wochen, einfach gut aufeinander zu achten und sich einander zu widmen und schöne Tage zu verbringen.
Weil eine gute Beziehung ist besser wirksam als ein Medikament.
Und notabene, wir nehmen natürlich noch in der Vorweihnachtszeit auf. Ja, es ist der 18. Dezember. Deswegen, ich glaube nicht, dass wir die Folge vor Weihnachten rausbringen werden. Deswegen wünschen wir wahrscheinlich
das werden
allen
wir sehen.
Einfach, vielleicht schaffen wir es noch.
Ja, wir wollen das
sonst
unbedingt.
Einfach einen wunderschönen Januar. Was gibt es an diesem Monat denn auszurichten?
Also Friedlichkeit nicht, also geht auch noch im Januar und auch noch im Februar.
Genau. Das ist wahr.
Also, ihr da draußen, macht's gut.
Folgt uns auf unseren sozialen Medien, und vielen Dank an unsere Gäste, Professor Berger, Professor Schramm. Vielen Dank, dass Sie da waren und sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Jung und Freudlos ist ein Podcast der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Redaktion: Christa Köntges, Sebastian Kromer und Ismene Dietrich. Schnitt: Julia Frei. Produktion: Simon Meyer. Musik: Dominik Hauser und Ismene Dietrich. Diese Folge entstand in Zusammenarbeit mit dem Elsevier Verlag.